Wer von euch kennt das Sprichwort, der steht jetzt aber mit heruntergelassenen Hosen da? Was will man damit ausdrücken, wenn man sagt, boah, der steht jetzt aber mit heruntergelassenen Hosen da? Also man benutzt dieses Sprichwort, um zu zeigen, wenn jemand mit heruntergelassenen Hosen gesehen wird, dann ist das peinlich, es ist ein Grund, sich zu schämen, es ist eine Schande für diese Person. Und er wird sich komplett blamieren. Also, man benutzt das, wenn jemand sich blamiert hat. Solche und ähnliche Redewendungen finden wir im Deutschen häufiger. Emily hat es gerade schon gesagt. Jemanden bloßzustellen heißt für uns, jemanden in eine peinliche Situation bringen. Und die Blöße will ich mir nicht geben, sagen wir auch manchmal, wenn wir uns nicht irgendwie von einer schlechten Seite zeigen wollen, eine peinliche Situation begeben wollen. Und der Inhalt der heutigen Predigt, der hat auch etwas mit Blöße und Kleidung zu tun. Und zwar haben wir die Predigtreihe Gebet ja beendet und es wird heute um das Thema Reinheit, Schönheit, Keuschheit gehen. Und wir wollen uns heute zusammen einen Blick auf Schönheit aus Gottes Perspektive anschauen. Und deswegen habe ich die Predigt auch göttliche Schönheit genannt. Und bevor ich weitermache, muss ich eins klarstellen, und zwar, es ist nicht meine Absicht heute, irgendjemanden zu beleidigen, irgendjemanden bloßzustellen. Ich möchte niemanden irgendwie jetzt zu nahe treten, aber der Bibeltext, der heute dran kommt, ist sehr hart, sehr extrem, wahrscheinlich einer der heftigsten in der Bibel. Trotzdem glaube ich aber, dass man klare und verständliche Worte braucht und dass wir eine Menge lernen können. Und ich werde das versuchen, so wie es mir möglich ist, liebevoll und sanft zu machen. So. Der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist vollkommene Schönheit. Genau. Und wir lesen zuerst aus Hesekiel 16, die ersten 14 Verse. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, lass die Stadt Jerusalem ihre Gräuel erkennen und sage: So spricht der Herr zu Jerusalem. Deine Herkunft und deine Abstammung sind aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und was deine Geburt betrifft, an dem Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten und du wurdest nicht mit Wasser abgewaschen zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Niemand blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid mit dir zu tun, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen, aus Abscheu vor deinem Leben an dem Tag, als du geboren wurdest. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und zu dir in deinem Blut sprach ich: Bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich: Bleibe leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und du wuchsest heran und wurdest groß und gelangtest zu höchster Anmut. Die Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich, aber du warst nackt und bloß. Und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meinen Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, und du wurdest mein. Und ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Und ich bekleidete dich mit Buntwirkerei und beschute dich mit Delfinhäuten. Ich umwand dich mit Byssos und bedeckte dich mit Seide. Und ich schmückte dich mit Schmuck. Ich legte Spangen um deine Handgelenke und eine Kette um deinen Hals. Und ich legte einen Reif an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. So legtest du goldenen und silbernen Schmuck an und deine Kleidung bestand aus Byssos, Seide und Buntwirkerei. Du aßest Weizengrieß, Honig und Öl und du warst sehr, sehr schön und warst des Königtums würdig. Und dein Ruf ging aus unter die Nation wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr. Ein richtig heftiger Text, ein richtig krasser Text, der an Hesekiel überliefert wurde. Hesekiel ist Prophet Israels. Er befindet sich aber nicht in Israel, sondern er ist in Babylon, weil das Volk Israel sich gerade in der Gefangenschaft befindet. Und Gott spricht jetzt durch Hesekiel zu Jerusalem bzw. zu Israel und er vergleicht Jerusalem, sein Volk, mit einem kleinen Mädchen, das bei ihrer Geburt aufs Feld geworfen wird, von ihren Eltern verabscheut. Aber Gott sieht sie, versorgt sie und wenn sie groß geworden ist, heiratet er sie sogar, dass sie zu Königin wird. Und jetzt ist es ja so, dieser Text ist ursprünglich an Israel gerichtet. Hesekiel hat den für Israel überliefert und weitergegeben an Israel. Und man könnte jetzt den Text so an den Text herangehen, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf Israel und wir schauen, wann ist eines dieser Geschehnisse in der Vergangenheit Israels passiert. Also man konzentriert sich auf Israel und guckt nur auf Israel. Das war der Zeitpunkt hier, Exodus und so weiter, dass es dann und dann passiert. Und da könnte man einige Predigten drüber halten. Aber der Text zeigt auch noch einen anderen Schwerpunkt, und zwar, wie Gott mit seiner Braut umgeht, wie Christus mit seiner Gemeinde umgeht, wie Paulus das ja auch deutet in Epheser 5, 32, dass er sagt, die Ehe ist ein Bild zwischen Christus und der Gemeinde und wird darin deutlich. Und deswegen wollen wir uns heute diesen Text aus neutestamentlicher Sicht, wenn man so will, anschauen. Und wir konzentrieren uns auf dieses Bild von Gott und seiner Braut, wie er sie behandelt. Und wir wollen herausfinden, was findet Gott schön? Was ist attraktiv in seinen Augen? Was findet er liebenswert? Wo würde er sagen, das ist sehr, sehr schön, das ist erstrebenswert? Und dieses Bild von Christus und der Gemeinde und Gott und seiner Braut, das zieht sich vom ersten Buch Mose komplett durch die ganze Bibel bis in die Offenbarung zur Hochzeit des Lammes. Und ich bin der Meinung, wenn man dieses Bild nicht versteht, dann wird man immer Schwierigkeiten haben, die biblischen Aufforderungen, sich keusch zu kleiden oder keinen Sex vor der Ehe zu haben, wird man niemals richtig verstehen, wenn man dieses Bild nicht richtig verstanden hat. Deswegen werden wir uns darauf heute konzentrieren und gehen mit dieser Brille jetzt an den Text heran. Dieser Text, der gibt uns einen richtig tiefen Einblick in Gottes Herz, wie er fühlt, wie er denkt. Und er spricht aus dieser Perspektive eines Bräutigams, der mit seiner Braut spricht. Und in Vers 2 haben wir gelesen, dass er die Absicht hat, Jerusalem seine Gräuel erkennen zu geben. Das heißt, eigentlich will dieser Text und die folgenden Verse deutlich machen, dass Israel, dass die Braut sich falsch verhalten hat Gott gegenüber. Wie falsch, das ist wirklich sehr, sehr krass beschrieben in den nächsten Versen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt zum zweiten Punkt der Predigt kommen heute. Ich habe hier meine Uhr am Laufen, wenn ich mehr als 40 Minuten für den ersten Punkt brauche, dann werde ich da einfach einen Cut machen, dann müssen wir vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, eine Fortsetzung machen oder Teil 2, keine Ahnung. Weil dieser Text ist wirklich sehr heftig und auch wie das in Hesekiel beschrieben wird, dieses Bild von Gott und der Gemeinde ist so krass. Hesekiel 23 könnte man hier nicht laut vorlesen, so krass ist das beschrieben. Aber wir sind jetzt erstmal bei 16. Also Vers 3 schreibt Gott, also Gott erinnert in Vers 3 seine Braut an ihre Herkunft und er sagt, du bist eine Kanaaniterin, dein Vater Amoriter, deine Mutter Hethiterin. Und wir wissen ja, dass Jerusalem ursprünglich eigentlich eine kanaanitische Stadt war, wo die Jebusiter gelebt haben. Und im Hinblick auf die Gemeinde möchte Gott hier eigentlich zu seiner Braut sagen, du hast heidnischen Ursprung, du bist eigentlich nicht immer meine Braut gewesen, du bist nicht eine ehrenhafte Dame gewesen, sondern du hast eine hoffnungslose, verzweifelte Vergangenheit. So wie jeder Mensch geistlich tot zur Welt kommt, ist auch die Braut Christi tot zur Welt gekommen, nicht lebensfähig, verabscheut, verworfen. Sie hat eine unehrenhafte Vergangenheit. Und dann schildert er so die Kennenlernphase dieser Beziehung und die Geschichte hat eigentlich nicht so glücklich begonnen, sondern dieses Mädchen, dieses Baby, es wurde einfach aufs Feld geworfen. Und er nennt hier vier Dinge, die dem Kind nicht entgegengebracht wurden. Erstens, die Nabelschnur wurde nicht durchgeschnitten. Zweitens, sie wurde nicht mit Wasser gewaschen, also vom Schleim und Blut gereinigt. Es wurde nicht mit Salz abgerieben, das hat man damals zur Desinfizierung gemacht und um die Haut zu stärken und so weiter. Und viertens wurde es nicht in Windeln gewickelt. Also diese grundlegendsten, selbstverständlichsten Handlungen, die man einem Kind, einem Neugeborenen entgegenbringt, um es am Leben zu erhalten, die wurden dieser Braut, diesem armen Mädchen nicht entgegengebracht. Und das kam damals ziemlich häufig vor, wenn die Eltern das Kind nicht versorgen wollten oder konnten. Ich weiß nicht, wer von euch alles beim Indien-Missionsabend dabei war, wo wir hier auf Englisch den Abend hatten. Da waren Biswajit und Kuni aus Indien hier und die haben eine Tochter, die heißt auch Eva. Und die ist eigentlich aufs Feld geworfen worden. Er hat die Geschichte erzählt, da waren so 10 Hunde oder so um dieses Kind und die haben es aufgenommen und haben ihm ein neues Zuhause geschenkt. Die war mit uns, als wir in Indien waren, immer dabei. So heftig einfach, dass das auch heutzutage immer noch passiert. In Indien gerade bei Mädchen oder bei behinderten Kindern, die der Familie nicht so viel Nutzen bringen können, die nicht so hart arbeiten. Und ja, es ist einfach ein furchtbares Übel, was da passiert. Aber Gott, er sieht das und er hat Mitleid und ist gnädig und gütig und er sieht das Kind zappeln, in seinem Blut steht da und er sagt, bleibe leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und Gott weiß hier ganz genau, wenn ich dieses Kind nicht rette, es wird sterben. Es ist nicht lebensfähig, es zappelt da in seinem Blut. Ich finde, das ist so ein heftiges Bild, was hier beschrieben wird. Und dann sagt Gott einfach nur, bleibe leben. Hier steht noch nicht, ich habe dich versorgt, ich habe dir was zu essen gegeben, ich habe dich gereinigt, gewaschen. Da steht einfach nur, bleibe und es blieb. Wie das Gewächs des Feldes. Und man erinnert sich so an die Schöpfungsgeschichte, wo Gott sagt, und es soll werden und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Wie das Gewächs des Feldes sagt er einfach, okay, du darfst leben. Ich bin gnädig. Ich erschaffe Leben durch mein Wort und es wird. Ich finde das Hammer, dieses Bild, dass er einfach nur, weil er sich dazu entscheidet, Leben zu schenken, auch Leben erschafft. Und dann in Vers 7 steht, und du wuchsest heran, wurdest groß, gelangtest zu höchster Anmut, die Brüste rundeten sich, dein Haar wuchs reichlich, aber du warst noch nackt und bloß. Also Gott gestattet dem Mädchen weiterzuleben und es wächst heran, es wird älter, alle weiblichen Merkmale, Kurven wachsen, das Haar wächst und so weiter und sie wird zu einer anmütigen, also zu einer schönen jungen Frau. Und bei dieser Schönheit dieser Frau ist jetzt interessant, dass es ein Problem noch gibt, so gesehen ein optisches Makel, was Gott noch stört und das ist, sie war noch nackt und bloß, unangezogen, einfach nackt. Und an dieser Stelle wollen wir einen kleinen Exkurs machen, weil dieses Prinzip von Nacktheit und Blöße wird in der Bibel ganz, ganz häufig beschrieben, in ganz vielen Bibelversen taucht es auf. Und wenn wir das verstehen, werden wir auch diesen Text verstehen und warum Gott diese Nacktheit, diese Blöße sozusagen entfernen oder bedecken möchte. Und wir fangen an mit dem ersten Aspekt. Blöße soll nicht aufgedeckt, das heißt sichtbar gemacht werden. 2. Mose 20, Vers 26, da wird zu den Priester gesagt, du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Also es gibt im Alten Testament im Gesetz Mose ganz häufig diese Formulierung, du sollst nicht aufdecken die Blöße von sowieso. Du sollst nicht aufdecken die Blöße von sowieso. Du sollst die Blöße nicht aufdecken von der Frau deines Vaters und so weiter. Und immer wird die Todesstrafe gesagt. Wenn du das machst, dieser jemand soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Gottes. Das heißt, übrigens, hier ist ein Mann erwähnt, der seine Blöße nicht zeigen soll. Priester waren Männer. Also, dieses Prinzip gilt nicht nur für Frauen. Du sollst die Blöße nicht aufdecken. Blöße ist etwas, was Gott zugedeckt haben möchte, was nicht sichtbar gemacht werden soll. Der zweite Aspekt ist, Das Aufdecken, also Sichtbarmachen der Blöße und Nacktheit, bedeutet Schande. In Jesaja 47, Vers 3 steht, da ist es ein Gerichtswort, deine Blöße soll aufgedeckt, ja, deine Schande gesehen werden. Ich werde Rache nehmen und Menschen nicht verschonen. Also Gott sagt, es ist ein Zeichen der Schande, wenn man deine Blöße sieht, wenn man deine Körperstellen sieht, die nackt sind, die Blöße waren halt Geschlechtsorgane, die soll man nicht sehen und wenn das passiert, es ist Schande. Der dritte Aspekt ist, dass wenn jemand die Blöße aufgedeckt hat, dann wurde das als Hurerei bezeichnet. In Hesekiel 23, Vers 29 sagt Gott, das ist dieses krasse Kapitel, und sie werden im Hass mit dir verfahren und deinen ganzen Erwerb wegnehmen und dich nackt und bloß lassen. Und deine hurerische Blöße und deine Schandtat und deine Hurereien werden aufgedeckt werden. Also das ist schon eine richtig heftige Aussage, dass Gott sagt, wenn du das zeigst, wenn du dich so preisgibst, wenn du das offenlegst, diese Blöße, dann verhältst du dich wie eine Hure. Also das sind Gottes Worte, nicht meine. Also habe ich einfach so vorgelesen. Der vierte Aspekt ist, dass das Aufdecken der Blöße ein Zeichen von Gericht ist. In Nahum 3, Vers 5 steht, siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Herrscharen. Ich werde deine Säume aufdecken, also deine Gewandsäume, dein Kleid, bis über dein Gesicht und werde die Nation deine Blöße sehen lassen und die Königreiche deine Schande. Das heißt, die Braut Christi, sie begeht geistlichen Ehebruch, also Götzendienst, und Gott sagt, wenn du Ehebruch treibst, wenn du mir untreu bist, dann werde ich das aufdecken, dass alle das sehen und das wird für dich eine Schande sein. Voll heftig, wie ernst Gott diese Sache nimmt. Und der letzte Aspekt ist der furchtbarste. Gott wendet sich ab, wenn er Blöße sieht. 5. Mose 23, Vers 15. Denn der Herr, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir hinzugeben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges, das Wort hier, das hier benutzt wird, ist Blöße, keine Blöße unter dir sehe und sich von dir abwende. Und es gibt noch andere Stellen, die sagen, dass Gott sich abwendet, wenn er Blöße sieht. Also wir sehen hier irgendwie, aus irgendeinem Grund will Gott das nicht sehen. Nacktheit und Blöße sind für Gott nicht schön. Zumindest nicht, wenn sie offen preisgegeben werden. Und jetzt kann man sich fragen, hä, Gott, du hast uns doch so geschaffen. Garten Eden, Adam und Eva. Also was ist denn hier mit Body Positivity oder irgendwie FKK, freie Körperkultur? Wieso, was hast du gegen Nacktheit? Kann man Gott ja fragen. Verstehe ich nicht. Und die Antwort, die ist sehr tiefgehend, aber die findet sich schon auf den ersten Seiten der Bibel. In 1. Mose 3 lesen wir, dass Adam und Eva nach dem Sündenfall erkannten, dass sie nackt waren. Und dann lesen wir in 1. Mose 3, 9 und 10, und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Also der Mensch fürchtet sich, nachdem er gesündigt hat, davor, Gott zu begegnen, weil er auf einmal gemerkt hat, ich bin nackt. Also die Scham der Sünde geht mit der Scham der Nacktheit irgendwie einher. Wir sehen langsam eine Parallele. Und dann lesen wir in Vers 21, dass auch Gott nach dem Sündenfall auf einmal sagt, ich möchte, dass die Menschen ihre Blöße bedecken. Die haben sich nämlich aus Feigenblättern irgendwie so provisorisch bisschen was gebastelt, um ihre Blöße zu bedecken. Und in Vers 21 sehen wir dann, dass Gott sagt, dass Gott ihnen Kleider aus Fell macht. Also Gott sagt, irgendwie so dein bisschen Blätter, die du da hast, das reicht mir noch nicht. Du kriegst jetzt anständige Klamotten. Und dann zieht er ihnen Klamotten aus Fell an. Und ich dachte so, wenn Gott mal jemanden Kleider macht, dann wäre das doch mal interessant, sich das Wort, was hier benutzt wird, genauer anzuschauen, um herauszufinden, was für Klamotten. Damals gab es noch keine Kultur, da gab es noch keine Tradition. Also was macht Gott denn für Kleidung den Menschen. Und das Wort, was hier benutzt wird, das finden wir auch in anderen Stellen der Bibel. Und das ist zum Beispiel gleichzusetzen der Leibrock der Priester. Der wird auch so genannt. Oder das lange Ärmelkleid von Josef, dieser bunte Rock, den die Brüder später mit Blut besudelt haben, um den Vater hinters Licht zu führen. Und es gibt auch eine Stelle in 2. Samuel, da wird Tamar beschrieben, dass sie ein langes Ärmelkleid trug, wie die Jungfrauen, die Töchter des Königs, es pflegten zu tragen. Also es war schon ein Kleidungsstück, was Gott machte, der alles vernünftig in anständiger Art und Weise bedeckt hat. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich nicht dabei gewesen bin. Aber jetzt verstehen wir langsam, dass Nacktheit und Blöße für Gott viel, viel tiefgehender sind, als wir vielleicht auf den ersten Blick meinen. Und zwar symbolisiert seit dem Sündenfall Nacktheit und Blöße die Sünde, die den Menschen befleckt. Gott hat den Menschen geschaffen in Perfektion, ohne irgendein Makel, ohne irgendein Fehl, ohne irgendetwas Anstößiges, was Gott nicht ertragen könnte. Der Mensch war perfekt im Einklang mit Gott. Der konnte nackt herumlaufen, das hat niemanden gestört, weil da war nichts, was irgendwie Trennung zwischen Gott und den Menschen gebracht hat. Gott konnte auf ihn schauen und er sah, das ist mein Ebenbild, der ist heilig, rein, perfekt und schön. Er sah es und es war gut, lesen wir. Und dann aber sündigt der Mensch und ab dem Zeitpunkt kommt diese Scham der Nacktheit und der Blöße. Und ab dem Zeitpunkt gibt es etwas, was den Menschen besudelt, was Gott an dem Menschen nicht ertragen kann, was Gott nicht sehen möchte, wovon er sich abwendet. Und das ist die Sünde. Das heißt, es gibt in Habakuk 1, Vers 13 so ein Vers, das steht, zu rein sind deine Augen, das Böse kannst du nicht mit ansehen. Das heißt, wenn Gott sagt, ich will deine Blöße nicht sehen, dann meint er eigentlich, ich will deine Sünde nicht sehen. Ich hasse Sünde, ich verabscheue Sünde, ich wende mich ab von der Sünde, ich will sie nicht sehen, ich will sie bedecken, ich will sie tilgen, ich will sie ausrotten. Ich habe kein Interesse daran und ich kann den Anblick nicht ertragen. Und hier ist der Exkurs zum Thema Blöße zu Ende. Das ist das biblische Bild von Nacktheit und Blöße, das ist das Sinnbild, was wir in der Bibel die ganze Zeit finden, und das ist gemeint, wenn Gott sagt, Nacktheit und Blöße sollen bedeckt werden. Und nur mit diesem Verständnis versteht man dann später im Neuen Testament die Aufforderung, keusch zu sein. Übrigens auch die Aufforderung, keinen Sex vor der Ehe zu haben, versteht man dadurch, weil Blöße nur aufgedeckt werden kann, wenn man wieder in dieser rein perfekten Beziehung zu Gott ist, dieser paradiesische Zustand, der im Garten Eden da ist, der eben nur dann entstanden ist, wenn Braut und Bräutigam, Christus und seine Braut, wieder vereint sind und wieder in Einklang miteinander harmonieren, sage ich mal. Also Kleidung soll ausdrücken, was im Herzen passiert ist. Das ist das Prinzip hier. Und dieser Begriff Keuschheit, den alle nervig finden und der so altmodisch behaftet und vollkommen verpönt ist mittlerweile, der heißt griechisch Hagneia und der bedeutet eigentlich nichts anderes als Reinheit. Und die englische Definition sagt Purity, also Reinheit, oder Sinlessness. Fand ich so heftig, das griechische Wort für Keuschheit bedeutet Sündlosigkeit. Das ist das Bild, wenn Gott sagt, wir sollen uns so kleiden, dann meint er sündlos, unanstößig, uns keine Blöße zeigen. Einfach widerspiegeln, wie rein und heilig er uns ja durch die Wiedergeburt gemacht hat, seiner Braut entsprechend. Und mit diesem Verständnis gehen wir jetzt an Vers 8. Da steht dann, und ich ging wieder an dir vorüber und ich sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meinen Gewandzipfel über dich aus und ich bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und ich trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herr, und du wurdest mein. Also Gott geht wieder an dem Mädchen vorbei, mittlerweile kein Mädchen mehr, eine Frau, eine schöne Frau, wie wir gelesen haben. heiratsfähiges Alter und hier steht, die Zeit der Liebe ist gekommen. Gott entscheidet sich, sie zu heiraten. Er ist nicht nur so gut, dass er sie rettet, sondern er liebt sie auch so sehr, dass er sie heiraten will. Und dann haben wir hier gelesen, er nimmt seinen Gewandzipfel und breitet den über sie aus und bedeckt ihre Blöße. Das ist sogar heutzutage noch im arabischen Raum Teil der Hochzeitszeremonie. Da breitet der Bräutigam sein Gewand so, sein Schal so über die Braut und zeigt, dass er sie heiraten will. Und wir finden es in der Bibel auch im Buch Ruth, wo sie zu Boas, während er schläft, zu seinen Füßen geht und sich unter sein Gewand legt, um ihm zu signalisieren, bitte heirate mich, du bist mein Löser. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Aber hier in diesem Bild ist es noch mehr als nur eine Heiratszeremonie, sondern hier soll auch die Blöße bedeckt werden, sagt Gott hier zu ihr. Und es ist so dieser geistliche Zeitpunkt der Wiedergeburt. Es ist der Zeitpunkt, wo die Braut von ihrer Sünde gereinigt wird. Wir sind Braut Christi als Christen, seit wir ihm versprochen sind, seit wir uns mit ihm vermählt haben, beziehungsweise verlobt haben. Wir sind versiegelt, der Heilige Geist ist der Ehering und so weiter. Also wir sind, Christen sind Versprochene und der Zeitpunkt, der hier beschrieben wird, ist dieser neue Bund, der eine eheähnliche Beziehung zwischen Mensch und Gott eingeht. Ein christliches Leben beginnt hier, eine Liebesbeziehung mit Gott. Und der Status der Braut ändert sich hier von sündig zu heilig. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo ihre Blöße sich bedeckt. Also ganz viel, wo Gott diese Blöße bedeckt. Immer wieder diese Parallelen. Und dann in den Versen 9 bis 12 lesen wir, wie genau das dann vonstatten geht. Da steht, er wusch sie, spülte das Blut von ihr ab, er salbte sie mit Öl, er bekleidete sie mit den kostbarsten Stoffen, teure Schuhe, Delfinhäute, das waren damals so das kostbarste Leder, was man kriegen konnte. Er legte ihr teuren Schmuck an, Armreifen, Ketten, Nasenring, Ohrring und er setzte ihr eine Krone auf den Kopf. Und in Versen 13 bis 14 wird das dann zusammengefasst, da sagt Gott, du legtest goldenen und silbernen Schmuck an und deine Kleidung bestand aus Byssus, Seide und Buntwirkerei. Du aßest Weizengrieß und Honig und Öl und du warst sehr, sehr schön und du warst des Königtums würdig und dein Ruf ging aus unter die Nation wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr. Also nachdem Gott sein ganzes Wohlwollen, alle seine Geschenke in jeglicher erdenklicher Hinsicht auf diese Frau ausgegossen hat, ist es eine sehr, sehr schöne Frau. Sie war bedeckt, sie war edel gekleidet, die teuersten Stoffe, besten Schmuck, gut riechend durch das Öl, hat die leckersten, besten Speisen zur Verfügung und obendrein setzt er ihr noch eine Krone auf. Und sagt, du bist jetzt einer Königin würdig, des Königtums würdig. Also sie hat dann ein Aussehen, das ihrem Stand entspricht als Königin Gemahlin sozusagen. Also sie soll nicht dreckig und nackt herumlaufen, sondern sie soll ihrem König entsprechen und ihrem Stand als Königin, als Prinzessin oder wie auch immer. Und danach eilt ihr Ruf ihr voraus, die ganze Welt spricht von ihrer Schönheit und von diesem Wunder, was Gott da an ihr getan hat. Und das alles war vollkommene Schönheit durch den Glanz, den Gott auf sie gelegt hat. Also Gott definiert hier, was vollkommene Schönheit ist und das ist, es ist Reinheit, es ist Anstand, es ist Sündlosigkeit, es ist etwas, was nicht befleckt und besudelt ist, etwas, was nicht bloßgestellt ist, wo nichts Anstößiges zu finden ist. Das ist schön in Gottes Augen. Aber wir sehen hier auch, dass Gott nicht nur innere Schönheit schön findet, sondern er hat auch einen Sinn für äußere Schönheit. Er ist jetzt kein spießiger Griesgram, der jetzt möchte, dass die Frau sich in der Burka versteckt oder im Kartoffelsack rumläuft, sondern er kleidet sie ja schön. und sie riecht gut und er sorgt für sie und sie ist ja wirklich auch äußerlich schön. Aber wir sehen, dass diese vollkommene Schönheit, die wir hier von Gott lernen können, reduziert sich nicht auf die sexuellen Reize der Frau, sondern im Gegenteil, die ist eher unabhängig von den sexuellen Stellen und spiegelt Gottes Glanz wider. Also vollkommene Schönheit ist schön, weil sie Gott verherrlicht, weil sie ein gutes Bild auf den König wirft, weil sie des Königtums würdig ist. Es gibt diesen Vers, Epheser 4, Vers 1, wandelt aber der Berufung würdig. Also kleidet euch der Berufung würdig, verhaltet euch der Berufung würdig, lebt als Königskinder in dieser gefallenen Welt. Das ist das Bild, das Auftreten der Braut Christi. Und als ich so über dieses Königsbild nachgedacht habe, die Braut, Königin, da habe ich irgendwie an die Royal Family gedacht und habe so gedacht, ich schaue mir mal den Dresscode der Royals an, was die so für Regeln und Ideen haben, was ist so deren Perspektive, weil die ja schon sich anders kleiden als der Mainstream, auch bewusst anders kleiden als der Mainstream. Und ich habe euch mal ein paar Zitate mitgebracht. Das Nachrichtenmagazin Welt schreibt: Zu kurze Röcke, zu tiefe Ausschnitte, zu nackte Schultern geht alles gar nicht im Hause Windsor. Erwartet wird züchtiges Auftreten, Röcke sollten maximal kurz oberhalb des Knies enden. Also es sind erstmal jetzt nur der Dresscode der Royals. Ich bewerte das nicht, ich sage nicht, wir sollen alles ohne zu hinterfragen übernehmen. Ich zitiere erstmal nur. Die Damen der Royal Family dürfen sich nie ohne Strumpfhose zeigen, weil, Zitat, es schickt sich nicht, nackte Beine zu zeigen. Außerdem verwenden sie keinen knalligen Lippenstift oder auffälliges Nagellack. Und dann die Begründung, warum sie so strenge Regeln haben. Da gibt es noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt nicht alle mitgebracht. Aber die Presse schreibt dann, der altmodische Look soll eine bestimmte Wirkung haben. Er zeigt konservatives Traditionsbewusstsein, Kontinuität und das Hochhalten alter Werte. Habe ich mir gedacht. Was für eine Begründung. Also die Royals, die sagen mit ihrer Kleidung, wir wollen alte Werte hochhalten, wir haben Traditionsbewusstsein, wir haben eine gewisse Kontinuität, wir verändern uns nicht einfach mit dem Zeitgeist, sondern das, was wir früher gut fanden, finden wir immer noch gut und wir stehen auch dazu. Und es ist doch schon sehr, sehr ähnlich zu uns Christen, die wir sagen, okay, wir halten uns an ein über tausende Jahre altes Buch, alte Werte, Gott ist immer noch derselbe und so weiter. Ich fand die Parallele echt bemerkenswert. Und das Magazin, die Presse schreibt außerdem, Welten scheinen die kleinen Prinzen und Prinzessinnen von Modepüppchen wie North, der Tochter von Kim Kardashian und Kanye West zu trennen. Welten unterscheiden die Royals von dem billigen Modepüppchen von Hollywood. Also wirklich Welten, also ist ja nun mal so, sorry, ich will niemanden beleidigen. Aber wir sehen an den Royals, die vermeiden jede Form von unanständiger, anstößiger Kleidung oder auch Haltung, wie sie auftreten, wie sie sich benehmen, all das muss ihrem Stand entsprechen. Sie müssen sich des Königtums würdig zeigen, würdig erweisen. Und niemand von den Royals wird irgendwie als hässlich oder irgendwie prüde oder so bezeichnet. Die gelten jetzt nicht irgendwie als nicht schön. Gerade die Damen sind, glaube ich, sogar Ikonen für viele und Vorbilder. Und es werden ganz oft über die berichtet und immer, wie die sich verhalten, wird genau analysiert und so weiter. Also das ist jetzt nicht hässlich, sich so anzuziehen, auch heutzutage nicht. Sondern es ist im Gegenteil sogar ein bisschen exquisit und reserviert für die High Society, die wirkliche High Society. Und ich finde, ehrlich gesagt, mich hat dieses Bild so ein bisschen begeistert von den Royals. Ich finde die Parallelen so heftig. Und ich sage jetzt nicht, dass alles gut ist, was die machen. Ich weiß, da gibt es Skandale und das sind auch nur Menschen. Und jetzt machen wir kein Gesetz draus. Ja, aber einfach bemerkenswert ist doch, dass in der heutigen Zeit, wo alles immer sexualisierter, immer freizügiger, immer billiger wird, wo selbst renommierte Menschen vollkommen freizügig über den roten Teppich spazieren, ohne sich zu schämen und alles preisgeben, was sie haben, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Und das wird suggeriert, als das ist attraktiv und schön. In dieser Zeit sagen die Royals, nö, da machen wir nicht mit. Wir sind Royals, wir sind eine Königsfamilie, wir halten uns an unsere alten Werte. Wir werden uns nicht für billig verkaufen, wir werden uns nicht entblößen wie irgendwelche Flittchen, sondern wir ziehen uns anständig an, weil sich das und das für uns nicht schickt. Und egal, was die Welt macht, welche Styles und Trends und so herauskommen, die bleiben dabei. Die passen sich auch ein kleines bisschen an und manche Muster werden durchbrochen, aber so die Basics, die bleiben und das halten die konsequent durch. Und ich finde das bemerkenswert. Ich finde das sogar nachahmungswürdig. Und nach diesem Text, den wir gerade gelesen haben, merken wir doch auch, irgendwie legt Gott auch einen Dresscode an seine Braut. Er hat gewisse Maßstäbe, wo er sagt, ich möchte, dass deine Blöße bedeckt wird. Ich breite sogar meinen Gewandzipfel um dich und ich mache dich schön. Du kannst ja hier Ringe, Schmuck, alles dies und das. Ist ja alles schön und gut, aber es gibt Prinzipien und an die soll man sich halten. Das ist der Dresscode Gottes. Und jetzt lasst uns mal das auf uns anwenden. Ich glaube, dass unser großes Problem heutzutage ist, dass wir vollkommen verwirrt und beschallt sind von einem Bild, was vorgibt, Schönheit zu sein. Aber wenn man das unreflektiert einfach so annimmt, dann versündigt man sich ganz schnell. Weil, seien wir doch mal ehrlich, Hollywood, Insta, TikTok, YouTube, keine Ahnung, das sind so die Einflüsse, die auf uns einprallen, wo uns ein bestimmtes Bild vermittelt wird, vielleicht Kurven, Nacktheit, Freizügigkeit gleich Attraktivität und Schönheit oder möglichst ausgefallen zu sein, möglichst einzigartig sich darzustellen. Es wird ja schon irgendwie eine Identität mit der Kleidung ausgedrückt heutzutage. Also es wird uns etwas suggeriert und wir sind erstmal diejenigen, die da, wenn wir das nicht reflektieren, drunter leiden, weil man ganz schnell unbewusst denkt, okay, das ist schön. Das ist überall schön, also muss das schön sein. Und wenn der Influencer sich so anzieht, das Kleidungsstück, das habe ich bei dem gesehen, bei der gesehen, das will ich auch, das kaufe ich nach, zack, zack, zack. Das ist ja das komplette Konzept der Modeindustrie. Übrigens, alles, was ihr jetzt gerade anhabt, werdet ihr wahrscheinlich in 5 Jahren nicht mehr schön finden. Weil die Mode sich ändert, der Style ändert sich. Was ich vor 5 Jahren anhatte, das feiert jetzt keiner mehr. Und was ihr jetzt anhabt, haben wir früher nicht gefeiert. Das heißt, was wir denken, was schön ist, das gibt unsere Gesellschaft uns vor. Und dann geht ein Designer und sagt so, ich brauche mehr Geld. Jetzt haben alle diese Art von Klamotten gekauft. Jetzt ist es mal Zeit, durch Werbung, durch Marketing einen neuen Style zu etablieren, durch eine neue Fashion Week und dies und das. Dann kommen Influencer, die kriegen eine Menge Kohle, damit sie den Style ändern. Und auf einmal ist was ganz anderes schön. Ups. Und alle kaufen sich neue Klamotten und alle Modelabels reiben sich die Hände. So funktioniert diese Industrie. Das muss man wissen, das muss man reflektieren und man muss gucken, wie gehe ich als Christ jetzt mit dieser sich wandelnden Gesellschaft um und wie filtere ich jetzt, welche Kriterien lege ich an, was, es gibt ja immer Sachen, die kann man anziehen, Sachen, das sind gute Entwicklungen und Sachen, das sind schlechte Entwicklungen, von denen sollte man sich fernhalten. Das heißt, wir müssen lernen, unsere Schönheit nicht von einer weltlichen, ungeistlichen, nichtchristlichen Gesellschaft definieren und vorschreiben zu lassen, sondern wir sind wie die Royals, wir halten uns an alte Konservative, konservativ ist kein schlechtes Wort, konservative Werte, weil es anständig ist, weil es zeitlos ist, weil es Basics sind, dass die Blöße nicht gezeigt werden soll, weil Gott das so möchte. Abgesehen davon darf man sich anziehen, fast wie man möchte, solange es diese Basics, diesen Maßstab Gottes, diesen Dresscode einfach widerspiegelt. Also es geht um Gott. Also wir dürfen nicht vergessen, er ist der, der die Braut schön gemacht hat. Er ist der, der sie gerettet hat. Er ist der, der sie am Leben erhält. Und sie ist nur wirklich sehr, sehr schön, vollkommen schön in seinen Augen, wenn sie sich auch so kleidet, so verhält, dass sie seinen Glanz widerspiegelt. Also das ist ja, wir lieben doch Jesus. Wir wollen doch durch unser Auftreten ihn verherrlichen. Es geht ja nicht darum, wie wir dastehen, sondern wir wollen Scheinwerfer auf Jesus sein und dürfen die Schönheit nicht vergöttern. Den zweiten Punkt werden wir auf keinen Fall schaffen. Das müssen wir dann irgendwann mal fortsetzen. Genau, aber wenn wir das alles reflektiert betrachten, unsere Gesellschaft, in der wir uns befinden, dann müssen wir gucken, was machen wir, wenn wir Gottes Maßstab kennen, wenn wir seine Braut widerspiegeln wollen und wenn wir das gut machen wollen, wenn wir nicht nur von irgendwelchen 0815 Leuten als ja, jemand betrachtet werden wollen, dem man hinterher guckt, dem man geil findet, so widerlich sich das auch anhört, dann müssen wir uns Regeln aufstellen. Und Regeln klingt auch wieder blöd. Ich meine einfach eine Möglichkeit, Kriterien, an denen wir uns orientieren. Und ein Schritt wäre, dass man alle Leute deabonniert, die einen unanständigen Kleidungsstil pflegen. Dass man sich fernhält von allem, wovon Gott, wenn er die Blöße sieht, sich abwendet. Weil der Heilige Geist lebt in uns und er sieht das und er möchte das aber nicht sehen. Er will die Blöße nicht sehen. Also deabonnieren wir das, unterstützen das nicht und lassen uns auch nicht mehr durch sowas beeinflussen, sondern wir trennen uns, wie Welten trennen uns von dieser Welt. Wir sind in der geistlichen Welt hineinversetzt. Wir lassen uns nicht von der Welt vorschreiben, wie wir uns kleiden, sondern wir haben andere Kriterien. Dazu gehören übrigens auch pornografische Seiten, wo Blöße komplett offengelegt wird, wo Gott es einfach abstoßend findet, was er nicht ertragen kann. Das gehört auch mit dazu, dass man das nicht guckt. Also sich auch davon fernhalten. Alles, wo man merkt, wenn ich mir das anschaue, werde ich unterbewusst einfach manipuliert und beeinflusst und mein Bild von Schönheit verschiebt sich mehr in die Richtung zum Negativen. Zum Beispiel könnte man auch so Seiten wie Shein, ich habe keine Ahnung, auf was für Seiten ihr so seid, aber Shein ist ja so eine Seite, da weiß man, also ich kann da kein Geschenk für Sandra kaufen, weil ich weiß hundertprozentig, wenn ich da drauf gehe, da ist ganz crazy, was da alles gezeigt wird. Solche Seiten, ich gehe da nicht drauf. Also ich habe so mittlerweile ein paar Seiten, wo man einkaufen kann und ich glaube, jeder von euch weiß jetzt genau, was gemeint ist. Es gibt einfach so Seiten und Labels und Brands und Marken, die sind dafür bekannt, relativ freizügig zu sein und die sollte man einfach grundsätzlich meiden und sich andere gute, bessere, schöne, reine Alternativen suchen. Ja, ich habe es ja schon gesagt, dass auch Männer damit einbegriffen sind. Auch Männer sind Braut Christi im geistlichen Sinn. Auch Männer repräsentieren Christus. Auch die Priester sollten sich anständig kleiden. Priester, Hauspriester, egal wo man als Mann sich auftritt, man muss sich auch seinem Herrn würdig weisen und auch durch das Auftreten einfach zeigen, zu wem man gehört. Und ich habe ganz bewusst, werde ich keine Kleidungsstücke heute nennen, was meine Meinung sein könnte. Ich will hier überhaupt keine Regeln oder Gesetze aufstellen. Ich glaube, wenn man dieses Prinzip mit dem Heiligen Geist, mit Jesus bespricht und wenn man ehrlich ist und wenn man sagt, boah Gott, ich sehe das in der Bibel und ich will mich davon prägen und beeinflussen lassen und ich will auch in diesem Bereich deinen Glanz widerspiegeln und ich will auch in diesem Bereich in der Heiligung wachsen, ich will auch zunehmen an Erkenntnis in diesem Bereich, dann wird Gott einem Dinge zeigen und dann wird man sich verändern. Und Kleidung ist immer ein Ausdruck auch der Herzenshaltung. Das sieht man so oft, ganz kaputte Menschen kannst du auch an der Kleidung erkennen. Und andersrum, ja, Natürlich geht es nicht immer und man kann viel kaschieren und so, aber Kleidung drückt die Herzenshaltung aus. Und wir müssen uns überlegen, welche Herzenshaltung wollen wir mit unserer Kleidung ausdrücken? Was wollen wir suggerieren? Wie wollen wir Christus darstellen? Ich sage nur so viel, enge und freizügige Kleidung bedeckt nicht die Blöße. Ich denke, das ist jetzt klar anhand der Schrift auch belegbar, das ist ja offensichtlich. Abgesehen davon feiere ich das aber auch, dass meine Frau sich schön anziehen darf, dass sie sich schmücken darf. Ich finde das cool und ich freue mich darüber und ich feiere das mit ihr, wenn sie dann ein Kleidungsstück gefunden hat, das ihr besonders gefällt, und ich schenke ihr auch gerne sowas und ich möchte auch, dass sie rein und schön und attraktiv sich präsentiert und dass sie sich auch schön fühlen darf als Frau. Und ich freue mich ja auch, dass ich eine schöne Frau habe und so weiter. Aber es geht viel mehr ums Innere als ums Äußerliche. Und das Äußerliche, das kommt irgendwann zum Schluss. Wichtiger ist, dass wir vom Herzen her rein sind, dass wir eine gute Geisteshaltung Gott gegenüber und der Sünde gegenüber halten. Ja, ich möchte einfach, wenn heute nichts rübergekommen ist, außer dass Blöße und Nacktheit ein Sinnbild für Sünde sind in der Bibel, dann bitte behaltet das in eurem Kopf, sowohl Männer als auch Frauen, in eurem Umgang. Wir schaffen das von der Zeit her nicht, den zweiten Punkt auch noch zu machen. In den weiteren Versen sieht man nämlich, wie die Frau reagiert hat auf das, was Gott gemacht hat, wie sie ihre Schönheit zum Götzen erhoben hat, wie sie Ehebruch betrieben hat, wie sie auf ihre Schönheit vertraut hat und was für eine Katastrophe im Endeffekt daraus entstanden ist. Vielleicht machen wir eine Fortsetzung, keine Ahnung, ist jetzt eine One-Point-Predigt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich denke, wir konnten eine Menge aus diesem Text lernen. Amen.